Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit dem Teamcoach Hinak Smolka. Viel Spaß!
Das Teamcoaching ist eine Perspektive und ein Ansatz. Im besten Fall braucht mich das Team irgendwann nicht mehr und die Inhalte tragen sich weiter. Witziger Zufall, vorgestern rief mich Carlton Scooty Guyton an, das war der Point Guard der Hamburg Towers 2019, als wir aufgestiegen sind. Der spielt jetzt in Paraguay, wir haben eine gute Verbindung, aber wir hatten uns irgendwie so ein Dreivierteljahr aus den Augen verloren. Und der rief mich an und ungelogen sagte, ey Hinak, ich wollte dir einfach nur mal sagen, dass jetzt nach 5 Jahren, du hast mir da was vermittelt, was ich versuche in jedem Team anzuwenden. Und das war für uns damals, also wir waren ein gutes Team, aber du hast uns nochmal auf eine andere Stufe gebracht und dadurch sind wir aufgestiegen und das war etwas, das war ein Gamechanger für mich bis heute und du bist fast täglich in meinen Gedanken, wenn ich aufs Feld gehe. Eigentlich ging es ja darum zu sagen, wie ist die Natur des Menschen und was spricht ihm mehr zu, sodass er produktiver auch ist und das auch nachhaltiger machen kann und auch lieber macht. Also die Idee von New Work, die verfolge ich und dachte, eigentlich ist daran gar nichts auszusetzen. Ich habe Wu-Tang gehört und da ging es um das Team. Selbst da haben die gesagt, ne, dass du dein Team im Rücken hast und da ging es um Gemeinschaft. Der Hip-Hop hat das immer, also da auch die Kultur, da kamen die auch her, dass die gemeinschaftlich auch im Crossover was gemacht haben. Also verschiedenste Tanzstile, Rap und was es da alles gab, zusammengebracht haben. Und dass da einen Wert gab, den man vorangebracht hat, weil man stolz drauf war. Weil man gesagt hat, es hat einen Wert, der nicht mit Geld zu kaufen ist oder auch nicht unbedingt sich in Geld wiederfinden muss. Das mache ich, weil ich das so fühle.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat, dem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath. Ich hoste das hier seit 2018. Ich bin Vater von 3 Töchtern. Meine mittlere mischt hier kräftig mit und spricht das Intro ein. Und meine Gäste und Gästinnen dürfen ihr im Gegenzug erklären, was sie so tun. Es geht um Mut, Neugier und Optimismus. Es geht um die Frage, wie wir die Zukunft der Arbeit gestalten. Ich habe sehr viele frustrierte Menschen schon kennengelernt und es hängt sehr oft mit der Arbeit zusammen. Wir verbringen einen großen Teil unserer Lebenszeit auch mit und auf der Arbeit und wie schön wäre das, wenn wir eine Arbeit finden und vielleicht sogar kreieren, die uns als Menschen stärkt. Heute bei mir ist Hinak Smolka. Hinak habe ich in Hamburg getroffen. Wir haben uns in den Räumlichkeiten der Starfinanz getroffen. Nochmal vielen Dank und schöne Grüße an Danan Gielnik. Der Hinak ist Teamcoach, seit 2008 schon unterwegs und kümmert sich um den Teamerfolg sehr oft auch von Sportteams. Er hat unter anderem für die Hamburg Towers gearbeitet, für den FC St. Pauli, ist auch mit dem FC St. Pauli aufgestiegen und wir schauen uns heute also die Frage an, wie Teams erfolgreich werden. Wir diskutieren natürlich die großen Sportbeispiele, wie die deutsche Basketballnationalmannschaft, die Weltmeister geworden war und sogar die Amerikaner besiegte. Wir schauen uns an, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft 2014 zum Beispiel Weltmeister wurde, obwohl wir vielleicht individuell gar nicht die größten Stars hatten. Oder man guckt sich im Fußball noch Bayer Leverkusen an und immer da, wo Teams gut zueinander finden, wo Menschen, die natürlich sehr unterschiedlich sind, aufeinander sich einstellen, wo das auch gut moderiert wird durch Leute wie Hinak, immer da kommt es dann auch zu einem Erfolg. Und die Frage stellen wir uns natürlich in der Arbeitswelt, wie arbeiten Teams erfolgreich so zusammen, dass gemeinsam etwas Großes erreicht wird und das auch unter Druck und auch in schweren Zeiten. Und da sehen wir natürlich im Sport auch die Parallelen, wenn Sportteams in den Abstiegskampf kommen zum Beispiel, wie schafft man es da wieder optimistisch nach vorne zu schauen und neue Energie zu tanken, um dann auch am Ende wieder neue Schritte zu gehen. All das und mehr heute im Deep Dive Teamplay mit Hinak Smolka. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Hinak heute da ist in Hamburg City. Schöne Grüße.
Ja, schönen guten Tag, Gabriel. Freue mich, da zu sein.
Wir sitzen heute in Hammerbrook. Hammer Brooklyn sagt man auch, oder?
Ja.
Und zwar bei der Starfinanz. Vielen Dank dafür. Hier gibt es auch den Sparkassen Innovation Hub. Und ich freue mich, dass du heute hierher gekommen bist. Wir sehen uns heute auch zum ersten Mal. Wir haben gerade schon uns ein bisschen warm gequatscht und das ist auch wieder mal durch das Netzwerk zustande gekommen. Also wenn ihr noch gute Leute kennt, dann kommt gerne auf mich zu und dann entstehen immer interessante Geschichten. Und Hinnerk hat auch viel, worüber wir heute reden wollen. Es geht nämlich darum, wie Teams gut zusammenarbeiten, wie sie erfolgreich sind und wie sie vielleicht auch durch schwere Zeiten gehen. Da will ich aber noch gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern das erklärst du uns heute am besten mal. Und wir starten ganz klassisch hier mit einer Einstiegsfrage. Und zwar spricht meine mittlere Tochter, die Mathilda, 11 Jahre alt, hier das Intro ein. Und die hat dich jetzt sozusagen schon introduced. Und du darfst ihr mal im Gegenzug erklären, was du so machst, sodass sie das versteht.
Ja, hallo Mathilda. Was mache ich? Ich würde sagen, es geht darum, dass die Begegnung, die du mit anderen Menschen hast, so funktioniert, dass ihr beide in eine Richtung geht und dann etwas erreicht, über das ihr sehr, sehr glücklich seid. Und wenn ihr das schafft, dann habt ihr einiges geschafft. Aber die Schwierigkeit besteht darin, dass das kein gerader Weg ist. Und die Täler und die schwierigen Momente, die zu überkommen und daran zu wachsen, das mache ich.
Und damit kann man Geld verdienen?
Neuerdings ja. Ja, also ich bin ja schon ein bisschen länger dabei. Ich bin seit 16 Jahren selbstständig, war lange mit meinem Onkel unterwegs, der Zwillingsbruder meines Vaters, Jörg Smolker. Und wir haben 80% in Unternehmen gearbeitet, von Startup bis Großkonzern, alles dabei. Und währenddessen habe ich die Richtung im Sport verfolgt und habe quasi etwas gefunden, meine Berufung, das Teamcoaching. Und eine Lücke, ein Vakuum gefunden, was gefüllt werden musste. Und das habe ich von der Oberliga Basketball bis hin zur ersten Bundesliga Basketball, von der U19 Regio bis zur Bundesliga Fußball geschafft irgendwie. Und ja, das Interesse wächst.
Da habe ich natürlich sehr, sehr viele Fragen, aber wir wollen dich erstmal ein bisschen kennenlernen. Wir sind hier in Hamburg, aber ich habe gerade schon gelernt, du bist gar nicht aus Hamburg. Erzähl mal, wo kommst du her und wie hat dich das Thema Sport vielleicht auch so als Heranwachsender beschäftigt?
Gebürtiger Münsteraner, bin mit 5 Jahren nach Hamburg und bin hier groß geworden. Das Thema Sport, ja, ich war immer sportbegeistert und habe irgendwann angefangen. Ich habe mal richtig doll aufs Maul gekriegt mit 14 und habe ich gesagt, das passiert mir nie wieder und habe Kampfsport angefangen.
Ja. Warum hast du Ärger bekommen?
Ach so, das passiert manchmal in Jugendgruppen so. und dann hat mich das beschäftigt, damit umzugehen und das hat mich so innerlich sehr bewegt und auch diesem Stress zu begegnen und was das heißt. Und somit kam ich zum Kampfsport, besser noch zur Kampfkunst. Ich habe viel Kung Fu gemacht, habe aber auch Judo und Boxen und alle möglichen Sachen ausprobiert, auch relativ lange. Hatte auch eine Leistungsmentalität, aber da gab es keinen Leistungsweg irgendwie. Und so bin ich zum Sport gekommen, habe gleichzeitig mich für Fußball und Basketball interessiert. Und meine Gang waren dann später alles Basketballer und somit kam ich auch zum Basketball im Teamcoaching. Oder andersrum, Teamcoaching im Basketball.
Bei mir ging das ja mit Basketball 92 los, mit dem Dreamteam. Also mit Jordan und Magic. War das bei dir auch so eine Zeit oder schon davor?
Ja, gute Frage. Habe ich alles mitbekommen? Da war ich noch nicht so Fan drin. Mich hat das begeistert, aber ich war eher im Fußball. Ich war da bei Eintracht Frankfurt mit Jeboa und
Uwe Bein.
Ja, genau, die ganze Gruppe so. Aber
Okocha?
Auch. Ja. Also da waren klasse Fußballer dabei. Ich war aber nie so ein Fanboy. Oder ich habe nie verstanden, Unterschrift oder irgendwie etwas anzugehören. Das war so nie meins. Mich hat eher diese Mentalität dahinter immer interessiert.
Weil das interessiert mich hier auch immer in dem Podcast, welchen Weg nehmen die Leute, ne, um am Ende dahin zu kommen, worüber wir heute sprechen. Du hast dich dann ja entschieden zu studieren.
Hab mich sehr für Psychologie und Sport interessiert, war zu schlecht in beiden, vom NC in Hamburg und in Köln, da brauchst du einen Sporttest. Und da war ich halt Praktiker genug und bin da reingerutscht. Und von da aus bin ich quasi dann Sportökonomie, Sportmanagement war mein Schwerpunkt und habe dann quasi Sportpsychologie mein Diplom gemacht. Und das war so der Werdegang.
In den USA ist es ja so, wenn du im Sport sehr gut bist, dann kannst du auch mit einer guten Wahrscheinlichkeit studieren. Musst vielleicht gar nicht unbedingt so überragend in den Fächern sein, ne? Was hältst du von dem Modell?
Ist ein anderes Modell und hat sehr viel hervorgebracht. Ich denke, das Sportmodell der USA ist vorbildlich für alle Länder. Einfach die Sportbegeisterung, den Support, den es dahinter gibt, den Stellenwert, den es da quasi den Sportlern zugesprochen wird. Mhm. Auch die Hilfestellung und dem Support, also dass man sagt, du musst nicht in allem gut sein und wir können dich auch vorbereiten auf was anderes und dir helfen. Finde ich gut.
Und da sind ja schon bei den Highschool- und College-Spielen so viele Zuschauer und Zuschauerinnen wie hier im Profisport. Ja, Stichwort Sportbegeisterung. Die haben sich schon immer alle Statistiken angesehen, die irgendwie rauszukramen sind. Ich frage mich natürlich, wie entsteht eine Sportbegeisterung? Das ist ja für mich auch als Vater interessant. Ich möchte ja auch gerne Appetit machen. Jetzt war es irgendwie so, dass wir, und da gehörst du, glaube ich, auch dazu, viel draußen waren in unserer Kindheit und Jugend. Heute ist es gefühlt nicht mehr ganz so sehr. Es findet mehr zu Hause statt. Es ist auch mehr irgendwie online. Es ist ein bisschen anders. Es hat auch mit Sport zu tun, oder?
Hast du zwei Fragen so ein bisschen gestellt. Ja. Die Sportbegeisterung, ich würde sagen, du als Vorbild wirkst am meisten auf deine Kids ein. Also wenn du den Ball wirfst oder dich bewegst, dann kopieren die das. Das andere, die andere Frage war?
Inwieweit du auch den Eindruck hast, dass eine Sportbegeisterung vielleicht auch durch die gesellschaftliche Entwicklung, durch auch den Stellenwert, den das Internet heute hat, eventuell nachgelassen hat. Also ich erlebe zumindest auch nicht mehr so viele Leute draußen. Wir waren früher Streetball spielen, war immer was los. Heute schaue ich immer so, ich sehe selten Leute draußen, bisschen auf dem Bolzplatz, Streetball schon nicht mehr so viel. Vielleicht täuscht mein Eindruck aber auch.
Es findet, glaube ich, mehr im Verein statt. Mhm. Und da sind ja auch Zahlen, die dafür sprechen. Wenn ich so da mal reinschaue, würde ich sagen, die Sportbegeisterung hat sich verändert. Mhm. Also die Leute machen eher Sport, um bekannt zu werden oder gesehen zu werden in etwas, anstatt den Sport selbst quasi zu priorisieren oder auch das Miteinander. Da kommen wir vielleicht später nochmal zu. Mhm. Und ich glaube, da ist eher ein anderer Anlass, warum man Sport macht. Und da müsste man darüber nachdenken, ob das der richtige Anlass ist.
Du hast ja viel ausprobiert, hast du gesagt, sportlich. Warum? Was war für dich das Interessante am Sport?
Das sind mal Fragen, die habe ich mir selbst noch gar nicht gestellt. Das habe ich als gegeben.
Weil ich kenne auch Leute, die machen gar keinen Sport, ne? Und ich finde das ja toll, Sport. Und es gibt so viel, was man noch machen kann und ausprobieren kann, so viele Sportarten. Es entstehen auch irgendwie dauernd neue. Was war für dich das Interessante daran?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Darüber müsste ich erst mal ein paar Minuten nachdenken. Das ist, glaube ich, die Natur in mir. Der Bewegungsdrang und auch irgendwas besser zu werden, auch kennenzulernen.
Ehrgeiz?
Auch, der kommt dann auch noch dazu, aber irgendwie die Spiele als solches. Mhm. Ja, und dann versuchen, darin besser zu werden. Und dann kommt quasi etwas danach, was du aufbauen musst und entwickeln musst. Und dann siehst du ein Wachstum darin, ist es greifbar irgendwie. Und auch das Miteinander und ich bin jemand, der sehr gerne neue Sachen ausprobiert, dementsprechend auch alle Sportarten ausgetestet hat, würde ich sagen, wirklich alle, und kann dem allen was abgewinnen. Woher ist eine gute Frage, werde ich mal nachher drüber nachdenken, wenn ich zu Hause bin.
Tiefenpsychologisch.
Ja.
Und was wolltest du nach dem Studium machen? Was hattest du vor?
Ja, das ist ja immer die Frage, ne? Du stellst immer, oh, hast du Sport studiert, was machst du jetzt damit? Nicht Fisch, nicht Fleisch, kannst
Lehrer
du alles mitmachen.
Kann man werden?
Ja, das war für mich eher das Modell Gefängnis dann, gedankliches Gefängnis, also kein Disrespect zu den Lehrern. Das war die Frage und ich habe am Ende meines Studiums quasi etwas gefunden, wo diese Berufung halt quasi in mir hochkam. Ich habe damals mich gefragt, was kannst du eigentlich alles und wo sind deine Qualitäten und Stärken, und auf der Suche nach dem Ganzen habe ich ein Coaching-Seminar besucht. In diesem Coaching-Seminar habe ich mir gedacht, warum gibt es das eigentlich nur für Einzelsportler? Habe das dann meine Professorin mal gefragt. Die hat gesagt, mach doch mal eine Hausarbeit. Das war so frustrierend, die Suche, dass ich gesagt habe, du, da gibt's ja gar nichts. Und dann schreib doch mal deine Diplomarbeit darüber. Und dann habe ich Wirtschaftsliteratur und Sportliteratur verglichen und gemerkt, also das, was Teamcoaching in meinem Verständnis ist, das gibt's so gar nicht.
Mhm.
Und dann war da, also da war was mich gepackt hat und habe gesagt, das ist es. Und in dem gleichen Atemzug hat damals mein Onkel, der seit 15 Jahren schon selbstständig Unternehmensberater war, mich auf einer Weihnachtsfeier getroffen und gesagt, du machst doch was mit Teams, ne? Dann, ich habe einen Auftrag, hast du Lust, was zu machen? Kriegst du 1.000 Euro am Ende des Monats? Sagte ich, boah, 1.000 Euro, Mensch, da kann ich ja 6 Monate von leben als Student. Und wenn das gut läuft, dann machen wir das. Und das hat so gut funktioniert, dass daraus eine 15-jährige Karriere mit ihm wurde.
Also hast du dich da einfach mal reingetraut in dieses neue Feld?
Ja, also mit Begleitung meines Onkels natürlich, aber ich hatte quasi etwas gefunden, was Anklang gefunden hat, auch bei ihm. Und da gab es, also er ist mein größter Förderer in dem Sinne. Man hat ja immer so Mentoren und ich muss sagen, wenn da jemand ist, der ist 30 Jahre älter als ich, also damals mit 25 war er 55, er ist nun mittlerweile, wird 72 am Ende des Monats und er hat etwas in mir gesehen und hat quasi ein Talent gesehen und hat mich dann quasi auch in Situationen gebracht, wo du dann mit 25, 26 vor Vorständen dich zeigen musst.
Das ist super wertvoll.
Und, ja, und da, also ich bin auf die Bühne gekommen, also ich habe einen Trainer gehabt, der mir Spielzeit gegeben hat in großen Momenten.
Ja.
Und das kriegst du nirgendwo, das kriegst du in keinem Buch, in keiner Ausbildung. Und das war sehr, sehr spannend. Und dieser Prozess war natürlich so, also von Haus aus sind wir da, werde ich auch sehr stark geprüft auf meine inneren Werte, meine innere Haltung. Also da musst du schon gerade sein. Und in dem hohen Niveau, in der er mich eingesetzt hat, musste ich dann quasi sehr stark mich reflektieren. Und dieser ganze Prozess, die Berufung, der ich gegangen bin, war nicht nur ein Interesse, sondern auch ein Selbstentwicklungsprozess.
Und ja, das ist, glaube ich,
super spannend gewesen
bis heute. Was hat er dir geraten?
Haltung. Haltung, du kannst dich nicht verstecken. Jeder Mensch wird deine Haltung immer erkennen. Und das ist das A und O, wie du jemanden begegnest von Grund auf. Das würde ich sagen, ist die Kernessenz.
Es wird ja heute so leichtfertig über Mindset gesprochen. Mindset hier, Mindset da. Auch so im Kontext Unternehmenskultur oder Kulturwandel. Wir müssen jetzt das Mindset verändern der Leute, als ob das so einfach ginge. Vielleicht führst du das nochmal ein bisschen aus, das Thema Haltung. Auch vielleicht im Kontext deiner Arbeit.
Okay, lass uns mal einen Schuh draus machen. Wir sprechen oft von Werten und die Frage ist, ob man das lebt und was bedeutet das eigentlich? Das wird immer so schnell gesagt. Und es geht darum, dass du für etwas einstehst, was auch in schwierigen Momenten du vertrittst. Und es geht darum, dass du daran glaubst, dass das eine Wirkung hat, die nicht mit Geld oder mit direktem Profit oder Benefit zu tun hat, sondern weil du sagst, das ist ein Wert im Miteinander und den lebe ich und dafür stehe ich ein. Das würde ich sagen, ist eine Haltung, was auch immer das genau bedeutet. Und ich glaube, dass ein Mindset eine Perspektive auf etwas ist, eine Einstellung zu einer Sache. Eine Haltung ist eine grundsätzliche Meinung, eine grundsätzliche Erfahrungsschatz, der halt immer sichtbar ist. Der strahlt aus dir heraus.
Und hattest du dir vorher schon Gedanken über deine Werte gemacht?
Naja, ich bin ja in der gleichen Familie aufgewachsen, also da gibt's schon Werte, wo ich immer dachte, Mensch, was soll das? Aber im Nachhinein versteht man das immer besser und was das auch ausmacht und auch im Zwischenmenschlichen, wie wichtig das eigentlich ist.
Welcher Wert oder welche Werte sind dir denn wichtig?
Oh, das sind einige. Mein größter Wert ist Liebe. Mhm. Der steht über allem. Dann kannst du jetzt darunter brechen, alles, was du im guten Miteinander hast.
Respekt, dabei. Ja.
Genau, und Offenheit. Und ich würde aber sagen, nach Liebe kommt Wahrhaftigkeit. Und Wahrhaftigkeit bedeutet, dass ich dir begegne und aufrichtig bin in dem, wie ich denke. Und dass ich dir das sage. Und auch, dass ich das genauso mit mir handhabe. Also ich gucke in den Spiegel und lüge mir nicht in die Tasche. Und das ist eins der schwersten Sachen zu tun, wahrhaftig zu sein.
Also ehrlich auch?
Ja, immer. Ist immer die Frage, wie viel Ehrlichkeit du austauscht und wie viel kann der andere nehmen. Aber wahrhaftig würde für mich noch bedeuten, du kommst mit einer gewissen Essenz von dir und der anderen Person in Kontakt. Mhm. Und diese tiefere Essenz zu berühren, die macht einiges aus im Miteinander.
Begegnung. Und,
ja.
New Work Chat Werbung.
Support für diesen Podcast kommt von OpenUp, der All-in-One-Plattform für mentale Gesundheit und mentales Wohlbefinden. Wenn ihr als Unternehmen eure Mitarbeitenden etwas Gutes tun wollt, dann kümmert euch bitte auch zukünftig mehr um das Thema mentale Gesundheit. Über die Plattform von OpenUp könnt ihr euren Leuten ein wunderbares Angebot machen, denn hier gibt es nicht nur Informationen, wie man sich besser um die eigene Gesundheit kümmern kann, mit Stress besser umgeht und mit Druck, sondern es gibt auch die Möglichkeit von Einzelsessions, von Coachings, von der Zusammenarbeit mit PsychologInnen in mehr als 30 Sprachen. Mehr als 1500 Unternehmen in ganz Europa setzen bereits auf OpenUp. Ich kann es euch sehr empfehlen. Schaut euch das bitte mal an auf openup.de/Unternehmen. Den Link gibt's selbstverständlich auch in den Shownotes.
Werbung Ende.
Das ist ja auch das Spannende am Format Podcast, ne?
Ja.
Also, dass ich Menschen begegnen darf und eine gute Stunde mit Menschen verbringe. Und natürlich stellt sich so eine Connection nicht immer so tief ein. Manchmal ist es auch einer der Plausch. Das kann auch okay sein. Aber es ist natürlich toll, wenn man sich irgendwie begegnet und auch über Themen wie Haltung spricht und wofür machst du das alles und über diese Fragen mal sich austauschen kann. Du hast dann deine sportliche Seite ja in diese Beratung mit eingebracht sozusagen. Lass uns da auch gerne noch mal so ein bisschen weiterschauen. Und kam es dann sehr schnell auch in der Sportwelt in den Einsatz. Und in der Sportwelt gab es das ja so offensichtlich nicht, ja?
Ja, also das ist ja 16 Jahre. Also vom ersten Oberliga-Team bis hin zu St. Pauli sind 16 Jahre vergangen. Das ist schon eine lange Zeit. Wo fangen wir da an? Also es gibt Literatur über Teams, es gibt aber keine einheitliche Literatur. Mhm. Und was Coaching bedeutet, das gibt es auch, aber nicht im Sinne des Teams, weil das Team ein
individuell oft.
Ja, genau. Es ist ein Organismus, der immer wieder neu ist und strukturell auch anders funktioniert.
Ist sehr komplex, ja, weil das ein Individuum ist ja auch schon in Entwicklung und ein Team ist ja noch mal mehr. Ne?
Richtig. Nur mal, um da mal so ein paar Thesen mal aufzustellen. Wenn du mal einen Bundesliga-Trainer, egal in welcher Bundesliga, fragen würdest, kannst du mir ein Team definieren? Da würde ich sagen, wird das sehr, sehr dünn. Wissenschaftlich wirst du da keine Antwort kriegen. Vermute ich. Da würde ich mal gerne den Trainer, der soll mich bitte anrufen, der eine wissenschaftliche Definition kennt. Das Zweite ist, dass ja ein Fußballteam anders ist als ein Basketballteam. Also du hast 12, 15 Leute im Basketballteam. Du hast so roundabout 25 bis 30 in einem Fußballteam. Das sind alleine die Gruppengrößen schon anders. Wenn du siehst, ein Footballteam, American Football, hat dann Offense und Defense und die sind weit über 60 Leute mit Special Teams. Also alleine da in der Anzahl der Teams wird man schon sehen, dass auch im Sport sehr, sehr große Unterschiede bestehen. Ja, ist ein Beachvolleyballteam ein Team? Ab 2, in der Literatur sagt so ab 3 vielleicht, ja, wo ist da die Grenze, ne? Und wenn du dann in Unternehmen guckst, dann gibt's ja auch immer wieder verschiedene Ideen und Funktionen von Teams. Manche müssen innovativ arbeiten, manche müssen funktionieren und etwas entwickeln, manche müssen abliefern, wie im Fußball. Und diesen Kosmos zu durchdringen und da wirklich reinzugucken und zu sagen, was ist das Spezifikum eines Teams, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf zurückkommen. Das ist das Spannende, was eigentlich nicht passiert. Und dementsprechend sind die Methoden und die Ansätze ein bisschen daran vorbei, aus meiner Erfahrung, ohne zu kritisch sein zu wollen. Also da ist sehr viel Mehrwert drin.
Ja.
Aber es bedient nicht das, was die Teams in diesem Moment brauchen.
Und so historisch gibt es halt einen Trainer und einen Trainerstab und Manager. Ich kenne das auch noch aus dem Fußballmanager, also aus dem Computerspiel. Da gab es nie einen Teamcoach. Ja? Das hat man irgendwie gedacht, entsteht dann so automatisch. Bestenfalls durch den Erfolg oder wie hat man es gedacht?
Nee, ich glaube, es ist eher so, dass, es wird ja alles ausgesourced im Fußball. Ja. Also Ernährungsberater, Psychologie, Einwurf, Trainer, was auch immer es gibt. Aber die psychosozialen Dynamiken, die haften dem Trainer an. Der ist aber Teil des Ganzen und der steht in einer gewissen Rolle, in einer Position, die er nicht los wird. Das heißt, der kann diesen Prozess gar nicht führen, weil er Teil des Ganzen ist und eine sehr vitale Funktion hat. Und das haftet immer an. Also der Trainer muss das Team erreichen und die Chemie des Teams. Mhm. Und das ist aber alles methodisch, didaktisch, systematisch irgendwie nicht so durchdacht und ist auch extrem komplex und schwer. Neben diesem ganzen Fußballschach. Und du bist ja als Trainer heutzutage fast auch eher Manager, der alles versucht quasi in eine Linie zu bringen. Ist das schon sehr komplex, diese Essenzen da rauszubekommen und das dann methodisch auch sehr, sehr anders ist als ein Training. Also ich komme nirgendwo rein und sage dir, du musst es so machen. Und es geht darum, dass du in einer Dynamik sitzt, die du bewältigen musst und wie kann ich dir dabei helfen? Das ist eine ganz andere Haltung. Und ich sag mal so rum, durch die Arbeit, die ich mache, wird hoffentlich mehr und mehr ein Verständnis dafür klar, dass man das nicht eben nebenbei machen kann und dass es eine Funktion geben muss oder sollte, die einfach eine Leistung extrem steigert. Also bei Teams geht es immer um Leistung.
Ja.
Und das auch im höchsten Stressmoment. Das sind so diese Komponenten.
Mhm.
Also gemeinschaftlich, leisten im Stressmoment und dieser Dreiklang, den musst du quasi lösen.
Und wir sind jetzt hier im New Work Chat natürlich sehr in der Arbeitswelt, gucken natürlich, was wir heute vom Sport auch lernen können. Aber wenn wir in die Arbeitswelt schauen, haben wir die Führungskräfte. Ja, also eine Führungskraft, die ein Team hat, die versucht ja dann quasi alles in einer Person zu sein, ja? was schwer ja gut gehen kann. Also Teamcoach, Manager.
Vielleicht nochmal, das Teamcoaching ist eine Perspektive und ein Ansatz. Im besten Fall braucht mich das Team irgendwann nicht mehr und die Inhalte tragen sich weiter. Witziger Zufall, vorgestern rief mich Carlton Scooty Guyton an, das war der Point Guard der Hamburg Towers 2019, als wir aufgestiegen sind. Der spielt jetzt in Paraguay, wir haben eine gute Verbindung, aber wir hatten uns irgendwie so ein Dreivierteljahr aus den Augen verloren.
Und der rief aus Paraguay an?
Der Ruder, ja. Und der rief mich an, und ungelogen, sagte, ey Henrik, ich wollte dir einfach nur mal sagen, dass jetzt nach 5 Jahren, du hast mir da was vermittelt, was ich versuche in jedem Team anzuwenden. Und das war für uns damals, also wir waren ein gutes Team, aber du hast uns nochmal auf eine andere Stufe gebracht und dadurch sind wir aufgestiegen. Und das war etwas, das war ein Gamechanger für mich bis heute. Und du bist fast täglich in meinen Gedanken, wenn ich aufs Feld gehe. Dann habe ich mir den Hörer angeguckt und dachte, das kann ja gar nicht wahr sein. Das, also so viel zur Nachhaltigkeit, ja. Also es geht um, da kommt jetzt die Begeisterung in mir raus.
Ja, soll sie auch.
Die Idee ist ja quasi, jemandem zu helfen, ein Bewusstsein zu erhöhen und eine Verantwortung zu erkennen. Nicht aufzuerlegen, sondern die zu erhöhen und zu sagen, okay, in dieser Situation, in der ich bin, was kann ich tun, damit wir gemeinschaftlich besser funktionieren im Stress? Wenn das gelingt, ist schon mal viel passiert. Strukturell natürlich Sachen zu verändern und Leute dazu zu bewegen zu einem Commitment, dass da eine Verbindung entsteht, die sich selbst trägt. Also dass auch Ideen, letztlich geht es nicht um mich, um meine Position, sondern dass etwas quasi dort gelingt und zusammenkommt, was Fortbestand hat. Das heißt, ein Teamcoaching im Unternehmen würde bedeuten, dass quasi etwas geklärt wird und etwas aufgebaut wird, was sich dann fortwährend weiterträgt, weil die Menschen daran glauben und es für wertvoll halten, es aufrechtzuerhalten. Und das ist dann quasi die Idee, also sonst müsste ich ja quasi immer irgendwo bleiben. Aber du willst es ja zugänglich machen und deshalb ist das Teamcoaching anders als der Trainer, der dich jeden Tag besser macht. Ein Teamcoach versucht quasi da, alle einen Schritt weiter zu bringen, an egal welchem Punkt sie sind, ob sie jetzt im Konflikt sind oder die Besten werden wollen. Und da unterscheidet sich das so ein bisschen. Das heißt auch, die Führungskraft im Unternehmen hat ein Problem, dass in den meisten Fällen hast du gar keine Teamstruktur. Das bedeutet, es ist faktisch, organisatorisch, strukturell, nicht bedingt, dass wir zusammen arbeiten müssen und etwas gemeinsam verantworten. Jetzt kannst du sagen, ja gut, die Zahlen und wir wollen unser Unternehmen irgendwie darstellen, aber es ist wirklich so, dass wenn Gabriel schlecht arbeitet, dass ich mit abgestraft werde, beziehungsweise wenn du gut arbeitest, ich auch davon profitiere. Mhm. Dieses Verhältnis, diese Abhängigkeit, die existiert so in den meisten Unternehmen nicht, ich würde mal sagen bei 95% nicht, aber die wollen quasi etwas davon haben. Also die sagen Team als Team, Spirit und wonach fragen die eigentlich? Mhm. Und dann sehen sie aus dem Fußball, du hast ja gesagt, was kann man da lernen aus dem Sport, da sehen sie etwas, wo die sagen, die verkörpern etwas, wo jeder irgendwie für den Erfolg arbeitet und sich einsetzt und sich gegenseitig unterstützt, was nicht immer der Fall ist, auch da in den wenigsten Fällen eigentlich der Fall ist. Aber diese Essenz, diese Energie in dem Wir, das wollen die und dann nennen sie es Team. Und die Problematik dabei ist, wenn du kein Team bist, du kannst die Unterscheidung zwischen Ehe und Beziehung herstellen. Ja, also du hast eine Beziehung in der Ehe, aber Ehe ist nochmal eine ganz andere Geschichte als eine Beziehung, weil die Abhängigkeiten anders sind und das ist ein Commitment, wo du nicht einfach mal so rauskommst. Da kannst du nicht sagen, ich bin jetzt nicht mehr verheiratet, weil ich aus der Tür gehe. Da hast du die gleiche Verantwortung, den gleichen Namen. Ja. Bei einer Beziehung kannst du schneller auflösen. So, und ich sag mal so als Gefühl, es geht darum zu verstehen, dass es sehr, sehr schwer ist, ein Unternehmen das herzustellen, weil es strukturell nicht bedingt ist. Und diese Atmosphäre zu schaffen in diesem Miteinander, das ist etwas, was eigentlich alle wollen. Das ist ja auch, was New Work eigentlich so ein bisschen ausmacht, die Arbeitsweise wieder zu verändern und was eigentlich ganz genau herzustellen. Für mich in dem New Work-Prozess zum Beispiel würde ich sagen, was ist das Gemeinsame? Und jetzt hört mal auf zu reden von Identität und das so groß zu machen, sondern kriegst du es hin, dass ich am nächsten Tag komme und du mir sagst, Henrik, ich habe gestern drüber nachgedacht, ich habe einen Fehler gemacht, es tut mir leid und ich bin bereit für folgende Veränderung. Also woran hängen wir immer so doll fest? Und du merkst, es geht um diese Kleinteiligkeit, um das Detail im Miteinander. Mhm. Und es geht darum, dass ich für meinen Nebenmann im Büro oder meine Nebenfrau im Büro mich einsetze und gerne zur Arbeit komme. Und denke mir, ja, Gabriel morgen wieder, ach, scheiß schwere Arbeit, blöder Kunde. Aber Gabriel und meine Führungskraft, da freue ich mich drauf. Das wollen die eigentlich. Und ja. Die Frage ist, warum passiert das so selten, wenn das eigentlich jeder möchte? Und da sind wir wieder bei dem Punkt meiner Arbeit.
Es wird ja immer schnell, es werden ja schnell die Erfolgsfälle angeführt, Liverpool, Jürgen Klopp. Genau, sowas wollen wir gerne auch haben in unserer Arbeitswelt. Dann werden die Erfolge gesehen, aber nicht die harte Arbeit, die da drin steckt. Und Jürgen Klopp war mal zu Gast bei Hotel Matze in dem Podcast und hat dann auch erzählt, wie er sich auf jeden Einzelnen noch einstellt und Gespräche führt und eigentlich 24/7 auch da ist. Das hat natürlich mit einer Bereitschaft seinerseits zu tun, aber auch mit viel Arbeit, die da so drin steckt. Vielleicht kannst du uns auch mal so ein bisschen aus deiner praktischen Arbeit berichten. Ich habe auch gelesen, du bist mit deinen Teams 5-mal schon aufgestiegen, ja?
Ja.
Du bist der Aufstiegscoach. vielleicht nimmst du uns mal so mit in ein Projekt, vielleicht auch mit einem Verein, der bestimmt am Anfang eine große Herausforderung hatte. Und wie habt ihr es dann geschafft? Also wahrscheinlich ist ja jeder Case ganz anders, ne? Oder gibt's ähnliche Muster immer wieder?
Ich zögere deshalb, weil meine Arbeit sehr vertraulich ist. Und ich bin in der Intimität mit den Organisationen, Verantwortlichen und den Teams.
Du musst deshalb, ja nicht den Namen des...
ich wollte nur sagen, das ist dadurch immer, immer schwierig. Deshalb zögere ich immer, weil quasi die Vertraulichkeit in der Zusammenarbeit extrem wichtig ist. Und das ist für mich das höchste Gut im Miteinander, in der Arbeit. Zumindest von meiner Dienstleistung. Also bin ich immer, wie kann ich so erzählen, dass es spannend bleibt und nicht zu allgemeingültig so. Da habe ich immer das Problem. Du hast gesagt, vor welchen Herausforderungen man steht, ne?
Ja.
Ich sag mal, nehmen wir mal die Towers. Damals, die waren ja ein Zweitligaverein und wollten den Sprung machen. Und die Frage ist ja in der Professionalisierung, wie kriegen wir bessere Leute, wen brauchen wir ganz genau? Und dann kam damals der Taylor. Und die Herausforderung, die darin bestand, war ja im Prinzip die Organisation auf den nächsten Schritt, auf die nächste Stufe zu bringen und auch dieses Team schnellstmöglich zusammenzubekommen. Das heißt, Organisationen haben historisch gesehen oftmals eigene Identitäten und DNAs. Bei den Towers war es jetzt so, dass wir quasi die Newcomer sind und wir hatten so ein Entwicklungsspirit, ein Startup-Spirit quasi, wo jeder da total für brannte. Und da war es eher die Schwierigkeit hinzukriegen, zu sagen, wie kriegen wir zwischen diesem sehr stark sozialen Miteinander und diesen Leistungsgedanken, wie kriegen wir den zusammen, sodass wir uns auch professionalisieren und alle Leute auch tatsächlich 100% geben. Mit dem ETV sind wir auch aufgestiegen. Es gibt die Dokumentation Wolfsrudel vom Hamburger Abendblatt, 7-teilig, kann ich nur empfehlen, bin ich auch mit drin.
Können wir vielleicht verlinken.
Genau. Da war das eine andere Herausforderung. Da ist der ETV aus der Landesliga in die Oberliga aufgestiegen. Und wir sind dann als Oberligist direkt weiter in die Regionalliga aufgestiegen. Und da war es ja so mit Amateuren zusammen quasi, diese großen Vereine, Sasel und so, wie sie da alle heißen, Hamburger Oberliga, zu challengen. Und da sind wir mit extrem wenig Budget gestartet, also gar keinem, um genau zu sein. Und hast halt versucht, Leute, die amateurmäßig kicken, dahin zu bringen, dass sie gemeinschaftlich die anderen rasieren und wie können wir mehr investieren? Also wie kriegen wir sie dahin, dass sie mehr und mehr von dem Prozess wollen, der ja auch sehr schwierig und anstrengend ist? Das waren so die Herausforderungen. Bei St. Pauli gab es dann andere Herausforderungen. Also das ist sehr schwer für mich, diese Frage konkret zu beantworten.
Aber du musst es irgendwie dann schaffen, ein Team Spirit herzustellen. Das kannst du dann nicht alleine, aber gemeinsam, sodass nicht die Egos im Vordergrund stehen, ja?
Das ja,
ist auch bestimmt ein Thema.
Es ist ja die Aufgabe des Trainers, den Team Spirit herzustellen und wie helfe ich ihm dabei?
Ja.
Also ich bin dafür nicht verantwortlich. Verantwortlich ist letztlich jeder Spieler. Mhm. Die Frage ist ja, warum profitiere ich davon oder ab welchem Moment machen das Spieler eigentlich?
Ja.
Also wie bei St. Pauli, wie bei den Towers.
Du hast vielleicht auch Stars.
Ja, absolut. Jackson Irvine, der ist Kapitän gleich in 2 Mannschaften gewesen zu dem Zeitpunkt. Ja. Mhm. Also der ist ja international unterwegs, das stimmt schon. Und die haben auch sehr viel von der Fußballwelt schon gesehen.
Ja.
Und das Interessante bei St. Pauli war natürlich, dass der Hützler das zugelassen hat. Der hat mich damals auch beim ETV quasi erkannt oder quasi entdeckt und hat dann mich rübergenommen mit zu St. Pauli. Also auch da nochmal herzlichen Dank, Fabi, an dich. Mit 30 Jahren seiner ersten großen Profistation mich damit zu nehmen, muss ich sagen, das ist schon mutig. Aber alles gut gegangen, wie du mitgekriegt hast. Und er hat sich einem Prozess verschrieben der Gemeinschaft. Und es geht um den Team Spirit, der ist nicht losgelöst. Also du brauchst den, warum brauchen wir eigentlich einen Team Spirit, ist die Frage.
Ja.
Und du brauchst ihn wann ganz genau?
Und was ist es genau?
Ja, das ist sehr schwer zu greifen. Das ist ja, deshalb heißt es ja Geist, weil es, wo wohnt das Wir? Also ja. Auch wir beide haben jetzt ein Wir. Wo genau ist das? In dir, in mir oder dazwischen? Oder ja, aber irgendwo ist das. Die Leute sagen auch gerade, die beiden, den höre ich zu. Also da gibt es ein Wir. Und dieser Geist wächst, das ist ein Organismus und das sind auch Glaubensgrundsätze, die du quasi etablierst. Und vor allen Dingen muss der Bestand haben im höchsten Stressmoment.
Ja.
Also es geht immer, Beziehungen scheitern im Stress, nicht wenn es happy-clappy ist. Und diesen Moment vermeiden alle tunlichst. Und da brauchst du ihn und dadurch wächst er auch. Und da musst du dir wieder diese Werte wahrhaftig begegnen, um den nächsten Schritt zu machen. Und dein Ego wird immer sagen, ich will das und das und das, aber irgendwie gibt's auch was in dir, was sagt, ich will auch gemeinschaftlich erfolgreich sein und was kann ich dafür tun?
Geht's also auch um Kompromisse?
Ja, es geht auch viel um Opfer. Kompromisse, Opferbereitschaft, also nicht jeder wird da glücklich, aber jeder trägt seinen Teil dazu bei. Und die Frage ist jetzt, ich nehme immer gerne Kalu Bukalfa als Beispiel, das ist schon der zweite Podcast, in dem ich ihn erwähne, der in den Non-Starters quasi war. Wir haben das Starters und Non-Starters beschrieben, also keine B11, sondern wir haben gesagt, wir brauchen die Leute genauso gut. Und der hat super Trainingsleistung abgeliefert, war wirklich lange, lange außen vor und hat wirklich sehr viel investiert und dieses Team wie viele andere dort bei den Non-Starters, also wir sind erfolgreich gewesen, weil wir 30 gute Leute waren und nicht nur 11. Und das hat man ja auch gesehen, am Ende haben zwei unserer Reservisten die beiden Tore gemacht zur Meisterschaft in Wiesbaden, Andreas Albers und Dagi Sinani. Also da waren alle bereit und haben ihre Rolle angenommen und haben sich auch füreinander gefreut. Und das hinzubekommen quasi in diesem Stress und wo jeder auch an seine Karriere denkt, das ist schon sehr viel gelinscht und braucht schon sehr viel Aufmerksamkeit und es ist sehr komplex. Und dieser Team Spirit, den kannst du spüren. Also ich glaube, jeder St. Pauli-Fan oder auch allgemein Leute, die die zweite Bundesliga verfolgt haben letztes Jahr, werden sagen, da war was im Team, das ist echt und das hat wirklich Power gehabt. Weil wir waren nicht die Besten, auf dem Papier waren wir nicht die besten Spieler. Da gab es ja Schalke und Hertha und HSV und wer nicht alles oben anklopfte und Ansprüche hatte aufzusteigen. Aber wir hatten halt die Gemeinschaft und diesen Spirit, den spürst du halt auch in dieser Wolfsrudel-Dokumentation vom ETV. Das hast du damals bei den Towers gespürt und das hast du auch bei St. Pauli gespürt. Und dieser Glaube daran, dass das möglich ist, quasi in diesem Umfeld herzustellen, der ist fast schon gar nicht mehr da. Aber alle Leute streben danach und deshalb sind Leute auch an dem Teamsport begeistert und wollen das dann auch. Und wenn du es hinkriegst, dass dann quasi der Aberglaube gebrochen wird und du denkst, ja, hey, das kann was werden, ich investiere, dann geht das Ding irgendwann nach vorne alleine. Und wie?
Da muss ich auch an die Fußball-Weltmeisterschaft denken, 2014 war das, oder? Das war ja auch so, dass wir vielleicht nicht die allerbesten Einzelspieler hatten auf jeder Position, aber es war irgendwie ein Team, das sehr gut funktioniert hat. Und das ist dann ein halbes Jahr später vielleicht schon wieder ganz anders, ne? Also das hat sehr mit der Konstellation zu tun, der Beteiligten. Du kennst bestimmt auch noch das Wort 11 Freunde müsst ihr sein. Mhm. Würde mich auch mal interessieren, wie du das siehst und inwieweit sich das auch auf die Arbeitswelt übertragen lässt. Brauchen wir das mehr, so diese Freundschafts- und Beziehungspflege?
Also ich muss lachen, weil ich glaube, mit den wenigsten Freunden, die ich habe, möchte ich gerne zusammenarbeiten. Ich würde sagen, was ist die Idee dahinter? Es geht also um eine Beziehung.
Ja.
Ja, und diese Beziehung hat anscheinend eine Qualität, die das Arbeiten erleichtert. Ich sage, wunderbar. Freundschaft ist dann sehr tief und auch langwierig und auch sehr zeitintensiv. Vielleicht wollen manche Menschen gar nicht so sehr mit dir befreundet sein oder in der Tiefe, weil sie sagen, das kann ich auch nicht leisten. Wie willst du mit 30 Leuten gleichzeitig befreundet sein? Auf der anderen Seite...
Und vor allen Dingen, wenn du mit einem anfängst, dann kannst du es ja dem anderen nicht verwehren. Ne? Das hat ja auch ein bisschen damit zu tun. Ne? Du willst ja auch keinen vorziehen und mit einem hast du ein vertrauteres Verhältnis und den anderen halt nicht. Da muss man sich wahrscheinlich auch überlegen, wie man es angeht. Ne?
Ja, das könnte ein Punkt sein. Ich sag, die Leute, die da arbeiten, die haben alle einen kleinen Knacks, also ich auch. Und wir erkennen uns wieder, ja, weil wir alle quasi etwas wollen und wir alle vom gleichen Schlag sind. Das heißt, wenn du im Hip-Hop bist, dann hast du da was mit Leuten gemeint. Wenn du Basketballer bist, mit Basketballern. Und da ist es auch so, im Leistungssport, da wollen Leute etwas und sich überkommen. Und für die Arbeitswelt bedeutet das, ich vergleiche es mal ein bisschen mit dem Single-Markt, es ist so ein bisschen zwischen One-Night-Stand und Ehe. Kann es sein, dass wir, ist es möglich, das ist ja die These, dass wir in einem begrenzten Zeitraum eine intime und intensive Beziehung haben, die auch wieder endet? Und wie weit muss das für uns quasi bestehen, dass das quasi uns hilft, was ganz genau, naja, im Konflikt und im Stressmoment zusammenzuhalten und zusammenzustehen und dann letztlich auch das Ziel zu erreichen, was wir vorhaben, denn wir sind eine Zweckgemeinschaft in erster Linie. Wenn du einen solchen Erfolg schaffst, dann hast du immer eine spezielle Beziehung zu den Leuten. Also auch Carlton Guyton, wir haben eine Verbindung seit 5 Jahren, weil diese Championship-Verbindung, das macht was mit dir. Du hast was mit dieser Person erreicht, was du nur mit diesen Personen erreicht hast. Und du hast auch den Leidensweg mitgemacht. Ja. Und du bist einer der wenigen, die es verstehen kann, was der gemacht hat. Und du bist dir auch begegnet auf dem Weg. Und das anscheinend auch in einer positiven Art und Weise, sonst wären wir nicht erfolgreich gewesen.
So und, wie man das mit ehemaligen Arbeitskollegen manchmal hat.
Genau, richtig. Und die Frage ist ja die, dass ich sage, dieses Maß zu finden zwischen Privat und Arbeit, also wo ist der Unterschied zwischen persönlich und privat? Mhm. Also du bist immer persönlich, aber vielleicht nicht privat. Mhm. Du musst nicht wissen, wie meine Frau heißt oder was ich abends, Samstagabend um 8 mache. Aber ich bin immer persönlich da. Und meine Persönlichkeit, da sagen ja Leute, oh, du hast eine schwierige Persönlichkeit. Ich sage, ja, hat jeder von uns vielleicht einen Teil. Mhm. Und es geht ja darum zu sagen, wie kriegen wir das alles zusammen?
Ja.
Und vielleicht nochmal einen Abschlusssatz dazu. Die Schwierigkeit ist, die Art und Weise, die Form, das zu tun. Weil wir können viel drüber sprechen, aber da funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, das Teambuilding, was du erwähnt hast, gibt ja die Chance, dass man sich auf einer anderen Art und Weise außerhalb der Arbeit mal begegnet, auf anderen Ebenen.
Das ist gut.
Auch mit Leuten, mit denen du vielleicht nicht so viel zu tun hattest. Und auch was Ungezwungenes hast, beim Spaß oder bei
vielleicht etwas, auch auf Augenhöhe mit einmal.
Genau, richtig. Also dem würde ich gar nicht so entgegenstehen, aber es hat tatsächlich für den Leistungszuwachs eines Teams nicht so viel zu tun. Mhm. Oder würde ich sagen, das verpufft sehr schnell, ein solcher Effekt. Es geht eher darum, das A systematisch, methodisch aufzubauen. Und es geht da auch im Detail noch um andere Dinge. Mhm. Es geht nicht darum, dass wir uns privat verstehen, es geht darum, dass wir uns beruflich verstehen. Ich kann mit dir super zusammenarbeiten und sagen, aber ja, er geht der Hansa Rostock und ich zu St. Pauli, das passt nicht. Mhm. Aber wenn wir zusammenarbeiten, dann funktionieren wir. Und diese Balance da zu finden, ist ja das, wo eigentlich jeder nachsucht.
Und das ist genau, was du sagst, das Problem in der Arbeitswelt, dass wir so Arbeitsgruppen manchmal haben, die an verschiedenen Themen arbeiten, manchmal mit Überschneidung und manchmal nicht. Da gibt's dann eher so die übergreifenden Themen. Also ich erlebe, dass das an Nachhaltigkeit gearbeitet wird oder KI. Dann wird also ein Team zusammengestellt, das wirklich das gemeinsame Ziel hat, daran zu arbeiten. Die müssen gemeinsam eine Herausforderung haben, an der sie wachsen können, ne? Über die sie sich austauschen. Ansonsten ist es mehr ein Nebeneinander, ne? Das heißt, was können wir in der Arbeitswelt jetzt tun, ist ja die Frage. Was können auch vielleicht Führungskräfte, die hier zuhören, damit machen? Also überlegt man vielleicht mal, wie man Teams auch neu zusammenstellt. Also vielleicht muss man sich das auch eher anschauen. Wo sind die Schnittmengen? Ne?
Auf jeden Fall. Du machst ein sehr komplexes Feld auf.
Und noch eine Durchsage in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann seid so gut und abonniert die Show, bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen in eurer Podcast-App und lasst es andere wissen, damit wir aus diesem Podcast in 2025 noch eine viel größere Nummer bauen können gemeinsam. Ich brauche euer Feedback. Schreibt mir eine E-Mail, schreibt mir eine Nachricht über LinkedIn. Abonniert gerne auch Instagram, auch das packe ich euch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr mir auf all diesen Kanälen schreiben, eure Ideen auf mich werfen und mit eurem hoffentlich konstruktiven Feedback dafür sorgen, dass wir hier den New Work Chat in diesem Jahr noch größer und besser machen. Und auch ich lerne ja dazu und freue mich natürlich auch Menschen kennenzulernen. Wenn ihr auch noch spannende Menschen kennt, wo ihr sagt, mit denen sollte ich mal reden, schreibt mir bitte. Vielen, vielen Dank und jetzt springen wir wieder rein in den Podcast.
Was können die da machen? Ich glaube grundsätzlich an die Führungskräfte, die jetzt zuhören, würde ich sagen, es geht einmal um die Haltung, eine gemeinschaftliche Idee zu entwickeln, dass man dir das abnimmt und dass die auch ein bisschen wertgebunden ist, also nicht nur den reinen Zweck verfolgt, ein Ziel zu erreichen, sondern auch, das muss irgendwie noch ein bisschen Gehalt dahinter haben für uns Menschen. Da kommt nämlich die Produktivität, die Positivität, der Geist dann her. Ich würde sagen, es ist sehr wichtig, Klarheit zu haben über den Weg, weil es sehr schwierig ist, das zu managen. Moderationsfähigkeit ist wichtig und kommunizieren. Also wenn man sich anguckt im Profisport auch, wie wenig dort kommuniziert wird oder nur was bedingt kommuniziert wird, da fässt du dir an den Kopf wahrscheinlich. Also da wirklich gut zu kommunizieren und auch nicht nur zu kommunizieren, was die Aufgabe ist, sondern auch eben diese Dynamiken zu kommunizieren. Worauf ich anspielen will, ist, dass wir auch das Zwischenmenschliche in den Vordergrund stellen und beleuchten, wie das auf unsere Arbeit einwirkt oder sich auswirkt. Mhm. Und auch das kann man belohnen und anerkennen. Ja, also es ist nicht nur die Zahl, die wir schaffen, sondern auch das Miteinander ist ein Akt, ist eine Leistung, die wir vollbringen, und die kann ich auch sehen und transparent machen, sodass Leute überhaupt darauf kommen, zu sagen, ja, stimmt, Chef, dass wir respektvoll miteinander umgehen, ist nicht gegeben, sondern dafür arbeiten wir hart und schön, dass du das siehst. Und wenn man das kultiviert, also man ist quasi als Führungskraft eher der Gärtner und versucht quasi seine Pflänzchen, bestmöglichen Boden zu schaffen und quasi immer zu bedienen. Und das,
aber das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht, sagt man so schön.
Yes.
Hat mit Geduld auch viel zu tun. Ja, das finde ich auch mal ein sehr schönes Bild. Wo kommst du an deine Grenzen in deiner Arbeit?
Oh, gute Frage. Das müsstest du spezifischer nochmal fragen. In welchen Bereichen persönlich?
Hast du Momente, wo du auch mal nicht weiter weißt, was ja menschlich ist?
Also ja, als allererstes, wenn du mit Teams arbeitest, weißt du nie, was am Ende rauskommt. Da kannst du dich noch so gut vorbereiten. Das ist so eine Horde von Gorillern. Ja, da wirfst du es in die Mitte. Wenn die es nicht mögen, werfen die es wieder raus. Ansonsten spielen die damit. Und du begleitest ja einen Prozess, wo ich auch nicht weiß, wohin der geht. Also ich gebe ja auch nichts vor. Deshalb gebe ich mich immer in die Situation rein, es nicht zu wissen. An die Grenzen, ich würde sagen, es gibt gewisse Grenzen. Eine Grenze der Professionalisierung. Also wenn du in der ersten Bundesliga bist, merkst du, dass du professionelle Mindsets hast. Die werden auch bezahlt und werden dahin trainiert und die haben auch einen gewissen Drive. Und wenn diese professionelle Idee oder diese Mentalität, dieses Mindset nicht da ist, dann kann das zum Teil auch schon schwieriger werden oder bedingt das Ganze. Ich habe keine Kontrolle über den Prozess, ich kann ja nichts verordnen, ich habe ja keine weisungs- oder disziplinarische Befugnis. Du
leitest mehr, ja.
Richtig. Und du kannst das nicht erzwingen, das, was du meintest. Du kannst das nicht verordnen. Du kannst das, wenn du gut da drin bist, es nur dazu bringen, dass Leute dir folgen, freiwillig.
Ja.
Und freiwillig in dem Kontext denkt ja jeder, ich komme nicht zur Arbeit, mache irgendwas freiwillig, sondern ich kriege irgendwas vorgesetzt. Und ich sage, doch, da besteht etwas drin und da kannst du ein Commitment entwickeln. Die Grenzen davon, ich suche die Grenzen ja noch. Bisher hat es ja immer sehr erfolgreich funktioniert. Und deshalb möchte ich ja vielleicht auch im Sport nochmal ganz weit nach oben.
Du wurdest noch nicht vom Hof gejagt.
Nee, Gott sei Dank noch nicht. Und irgendwie die Ergebnisse sprechen dafür. Ich versuche, also es gibt, das wird jetzt so ein Fachgesimpel. Da gehen wir wirklich tiefer rein, was dann Führungskräfte mit sich bringen und gewisse Spieler und Perspektiven. Aber wenn man genug Zeit und Ressourcen hat, kann man das auch umschiffen alles. Also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Gefällt mir die Frage. Muss ich auch mitnehmen. Also zur Begeisterung nehme ich es gibt Grenzen, definitiv. Ich kann sie nur jetzt gerade nicht in 2 Minuten auf den Punkt bringen.
Ja, ist auch eine große Frage. Ich kenne das auch, dass es in der Arbeitswelt die Rollen Organisationsentwickler oder Entwicklung und Personalentwicklung gibt und denke mir, sowas bräuchten wir zum Beispiel auch in der Schule manchmal. Ne? Ich bin ja Vater, habe ich gesagt. Oder im Sport oder in Vereinen. Hier und da gibt's das auch schon, aber wir sind da oft sehr im Was. Ne? Wir reden über die Sachebene und wenig übers Wie. Deswegen glaube ich oder hoffe ich vielmehr, dass das im Sport noch mehr und auch in anderen gesellschaftlichen Zusammenhängen immer mehr vielleicht reinkommen kann, ne? Weil Teams gibt es ja in den unterschiedlichsten Konstellationen. Ne? Ich habe auch gelesen, dass du auch schon für kirchliche Organisationen gearbeitet hast.
Ja, tatsächlich.
Also wo braucht man es auch nicht, ne? Überall, wo Menschen irgendwie zusammenarbeiten wollen, müssen und ihre Probleme damit haben.
Ja, ist ein Universalthema, bin ich bei dir. Wir haben das ja auch weiter runtergebrochen für Sport ohne Grenzen e.V. Das ist der Unterbau der Hamburg Towers. Habe ich damals Konzepte geschrieben, hieß Learn for Life.
Mhm.
Und da haben wir alternativen Sportunterricht angeboten. Also da habe ich das Konzept geschrieben, wie man Teamfähigkeit im Sportunterricht etablieren kann. Also quasi alles praktisch anwendbar. Und dann haben wir das groß entwickelt. Bei Crossover e.V. war das damals auch. Also wie kriegen wir verschiedene Stadtteile zusammen? Wie kriegen wir Wilhelmsburg und Blankenese zusammen? Und was müssen wir den Kids da eigentlich vermitteln?
Kannst du nochmal gerne ein Wort zu sagen zu Crossover?
Ja, Crossover e.V. haben damals Julia von Donani, Marvin Willoughby und Sammy Deluxe gegründet. Und ich war quasi der konzeptionelle Kopf dahinter, methodisch konzeptionell. Und wir haben das dann entwickelt, erstmal mit einem Kurs. Wir sind damals aus Köln, also andersrum, wir saßen auf der Couch. Da haben wir gesagt, ah, die Jugendlichen von heute und da, da, da. Dann haben wir gesagt, komm, du kannst viel meckern, mach doch was. Dann haben wir gesagt, okay, lass uns was machen. Haben also Sam angerufen, haben dann eine Schule gefunden und quasi ja Blankenese und Wilhelmsburg. Und haben gesagt, wir machen eine Unterrichtseinheit eine Woche in Wilhelmsburg und die andere in Blankenese, sodass die quasi auch immer dahin reisen müssen und auch quasi so Vorurteile ablegen und sehen, das sind eigentlich ganz normale Kids wie ich und du.
Denn die liegen schon nicht nur regional weit auseinander, sondern sind auch so sehr
unterschiedlich. Richtig, genau. Und dann haben wir quasi in diesen Unterrichtseinheiten, also die teils in der Schule und in einer anderen Schule stattgefunden haben, Sport- und Musikunterricht gemacht oder Deutschunterricht. Also da gerappt und dann quasi verschiedene Texte. Und
da sind wir wieder bei Hip-Hop.
Richtig, genau, bei unserem Lieblingsthema. Und auch im Basketball haben wir quasi dann...
Sport und Musik, oder? Das geht dann immer.
That's it. Ja, weil es einfach diese Verbindung hat und auch die Jugendlichen dann auch begeistert. Und da hat es quasi angefangen und das wurde dann ganze größer. Also das ist richtig groß geworden. Da sind wir städteweit gefahren und haben ganze Schulen zusammengebracht. Also verschiedene Schulprinzipien, also mit 300 Leuten da in einem Raum. Und also das war crazy mit großen Auftritten und also wo wir 4 Tage am Stück da waren und dann auch mit 15 Mann und DJ Vito und...
Sowas bräuchten wir heute auch im Kontext Migration, finde ich.
Ja.
Weil du hast sehr viel, die sind dort unter sich, die sind dort unter sich und wenig Gemeinsames, wenig Begegnung. Wir hatten gerade vorhin im Vorgespräch das Thema Streetball-Turniere damals. Also das waren auch so Begegnungsstätten und Anlässe, auch mit ganz anderen Menschen irgendwie mal in Kontakt zu kommen und sich irgendwie auf diesem sportlichen Feld da ein bisschen zu messen und danach lacht man drüber, ne? Und hat auch Spaß zusammen. Das sind ja auch dann positive Erlebnisse, die man irgendwie schaffen muss, ne?
Ja, absolut. Bin ich bei dir. Also wenn das gefördert wird, ich denke, wichtig ist die Sprache auch, dass man sich verständigen kann. Ganz, ganz wichtig, weil alle in Wilhelmsburg haben Deutsch gesprochen und Blankenese auch. Also das ging schon. Aber bin ich ganz bei dir. Diese Berührungspunkte und dass man Teil einer Gesellschaft ist und dass man auch anders gesehen wird und die Möglichkeit dafür besteht, ganz wichtig.
Bei dir geht's ja bei deiner Arbeit viel darum, auch, dass die Menschen sich verstehen, ja? Du schaffst auch vielleicht eine gemeinsame Sprache ein Stück weit?
Nee, das nicht. Also in erster Linie bin ich Dienstleister für Unternehmen und Profisportmannschaften. Das heißt, es geht darum, dass die Leistung am Ende besser wird. Darum geht's in erster Linie.
Ja.
Das Verstehen ist Teil des Ganzen. Funktioniert meines Erachtens aber auch nicht diesen therapeutisch-psychologischen Duktus so, dass da holst du keinen ab irgendwie. Ne? Da sitzt du drin, da macht einer vorne einen Vortrag. Haben
die gar keinen Bock.
Ja, du kennst das doch. Sitzt da selber drin und denkst dir, in wie vielen Seminaren bin ich eingeschlafen oder denk mir, boah, der Junge, der das da vorne vorträgt, der lebt das A gar nicht und wofür braucht er eigentlich eine PowerPoint-Präsentation, wenn er das auch vermitteln will und sowieso, warum sitzen wir eigentlich 3 Stunden nach vorne gerichtet und
ich will mit dem Ball jetzt loslegen, ja?
Richtig,
ja.
Und genau diese Idee geht es ja auch im Unternehmen, dass man sagt, du kommst direkt mit dem Kontakt mit deinem Gegenüber und wie macht man das eigentlich und wie schaffst du es, ohne Theorie etwas zu vermitteln und da etwas zu entwickeln, wo die Leute ansetzen können und es mitnehmen können in den Alltag und diese Form ist es halt auch immer wieder, die ganz wichtig ist. Also es geht auch viel um Attraktivität. Du hattest, ich habe gerade gesagt, es geht um Leistung. Mhm. Ja, also wenn das Team nicht besser wird, der Konflikt nicht gelöst wird, bin ich mein Geld nicht wert, sag ich mal. Auch bei Teams, ja. Also wenn wir uns gut verstanden hätten bei St. Pauli, wären aber irgendwie Achter geworden, dann wäre das auch fehlgeschlagen.
Ja.
Also die Idee ist, zu leisten.
So ist es übrigens ja auch bei New Work, was finde ich, ist so ein Missverständnis, dass man so viel darüber gesprochen hat in der Vergangenheit, wir müssen uns irgendwie alle lieb haben und Bällebäder, Obstkörbe, weiß der Geier. Mhm. Aber eigentlich geht es darum, dass wir gemeinsam was rocken.
Ja. Und da eigentlich ging es ja darum zu sagen, wie ist die Natur des Menschen und was spricht ihm mehr zu, sodass er produktiver auch ist und das auch nachhaltiger machen kann und auch lieber macht. Mhm. Also die Idee von New Work, die verfolge ich und sage, eigentlich ist daran gar nichts auszusetzen.
Ist aber schwer irgendwie umzusetzen.
Genau, und dann reden alle sehr, sehr viel.
Ja.
Ja, und dieses Klugschnacken, ja, du nimm dir den Ball und geh aufs Feld und dann wirst du sehen, was davon übrig bleibt von dem Team, wenn du mal in diesen Situationen dann wirklich mitschwimmst. Ich habe damals das so ein bisschen verglichen, wenn Leute mich gefragt haben, ich habe das gesagt, ich habe das, ich habe Haie kennengelernt, indem ich nicht sie beobachtet habe und ein Buch geschrieben habe, sondern indem ich mit ihnen geschwommen bin. Und das ist ein großer Unterschied, ob du mit dem Hai im Wasser bist und was da mit dir passiert und dem Hai in der Aktion oder ob du aus einer sicheren Distanz das machen kannst. Und die Schwierigkeit ist, dass in dem Moment, wenn wir in die Praxis gehen, das ist ja auch aus dem Sport so ein bisschen der Fall, also wenn wir wirklich in den Kontakt kommen, in diesen Stressmoment, in das, wo wir nicht wissen, wie der Gegenüber jetzt reagiert oder was auf uns zukommt, verändert sich die gesamte Psychologie und die ganze Struktur. Darin muss es funktionieren und das Kognitive zu dem zu übersetzen, das funktioniert halt nicht. Oder ich sag mal, ich habe noch kein Konzept gesehen, das dann so klappt.
Ja.
Das ist eine Wissensvermittlung. Und es geht eher um was zu erleben und darauf das zu reflektieren und quasi anzuwenden für dich. Ja, und das ist so, da kommen wir wieder zur Methode zurück. Also ich weiß nicht, wir sind ein bisschen abgebogen. Also es ging um Leistung und es geht um, du hast gesagt, verstehen. Und da stehe ich gerade auf dem Schlauch. Irgendwas wollte ich dazu noch sagen, Schlaues. Aber
ja, ich hatte so den Eindruck, als ich dir zugehört habe, dass du schon auch mit deiner Arbeit dafür sorgst, dass die unterschiedlichen Menschen, die aus unterschiedlichen Hintergründen und Vereinen und so weiter kommen, dass die eine gemeinsame Sprache insofern finden, als dass sie sich verstehen, damit sie gemeinsam dann ihr Ziel erreichen können. Denn manchmal sind die ja vielleicht auch im Abstiegskampf und es ist alles irgendwie sehr bedrückend und dann hat der irgendwie noch ein anderes eigenes Ziel und der ist verletzt und jetzt brauchen wir halt das Menschliche, die Empathie.
Ja, also Empathie schadet gar keinem. Wie stark das ausgeprägt ist, auch mal eine Frage. Ich sag, du kannst eine empathische Perspektive einnehmen und du kannst natürlich, je mehr du Empathie fokussierst, desto mehr werden Leute sich mit Empathie befassen oder empathisch handeln oder etwas hoffentlich.
Mhm.
Frage ist, was im Stressmoment passiert. Wieder. Also, wenn jetzt der Konflikt kommt und irgendwie Abgabe und wir haben super Stress, bin ich dann immer noch empathisch mit dir?
Mhm.
Ja, und ist es überhaupt in dem Moment dann notwendig? Also, ja. Ich war bei dem Punkt davor noch irgendwie.
Mhm.
Du hast gesagt, mit dieser gemeinsamen Sprache.
Ja.
Es geht nicht um eine gemeinsame Sprache. Das kann sich daraus entwickeln. Es kann viele Dinge sich daraus entwickeln. Es geht darum, dass ein Organismus versteht, wie er anfängt zu wachsen und wie er, wie Individuen dazu beitragen möchten, dauerhaft. Was auch immer das ganz genau bedeutet. Sie fangen dann an, vielleicht die gleiche Sprache zu sprechen, aber es geht immer um eine Funktionalität des Ganzen. Also ich bin in einer Gemeinschaft, und wenn ich eine Veränderung möchte, müssen ja alle die Veränderung mitgehen. Warum ist das immer so schwierig? Warum wird meine Idee nicht angenommen? Warum muss ich für was kämpfen? Warum komme ich in einen Raum rein, wo alle irgendwie sagen, wir wollen nach vorne kommen, aber sobald ich das versuche, bin ich dann der Arsch oder irgendwie in einem Hierarchiemodell dann weiter unten oder im Status oder... Und diese Gemengelage, dieses, wo du denkst, das kennt jeder, der gerade zuhört, denkt dir, ja genau, warum eigentlich? Weil es sehr, sehr schwer herzustellen ist. Also die Destruktion eines Teams, die funktioniert von ganz allein. Brauchst nichts machen, musst nur abwarten.
Mhm.
Aber wie wir es quasi gemeinschaftlich entwickeln und so, dass es dann auch weiterhin Bestand hat, das ist der interessantere Part. Also, und gemeinsame Sprache hilft dabei, Empathie hilft dabei. Es sind aber nur einzelne Themenfelder, die in dem Ganzen aufkommen. Das Komplexe des Organismus ist, dass du zu einem Punkt kommst, wo es einen Kippmoment gibt und das selbstständig wird. Also, dass du eben keinen externen mehr brauchst. Und das will ja die Führungskraft ja auch.
Du willst dich überflüssig machen.
Ja, die Führungskraft will ja auch an irgendwelchen Sachen arbeiten und nicht erst immer da vor Ort sein.
Ja.
Ja, und das ist ja letztlich die Idee. Und ich glaube, darum geht es dann. Und das gemeinsame Verständnis, auf das du hinaus, also gemeinsame Sprache führt zu besserem Verständnis. Empathie führt zu emotionalem Verständnis. Und das Verständnis, warum möchte ich dich eigentlich verstehen, ist doch die erste Frage. Warum soll ich dich überhaupt verstehen? Was habe ich denn davon, dass ich jetzt meine Kapazitäten dir widme und sage, ich verstehe, warum Gabriel das und das macht? Und das ist der Motor, das ist die Idee, die Verbindung da ist. Und diese Verbindung herzustellen, ja, Glückwunsch, ich möchte den Job von Führungskräften tatsächlich nicht haben.
Könntest du in jeder Sportart arbeiten?
Ja, also überall, wo es Teams gibt,
ja klar. Und reizt dich da noch irgendwas, was du noch nicht angefangen hast?
Ah, ich habe ja schon Wasserball, Hockey, also habe ich schon ein paar Sachen hinter mir. Ja und nein, also gerne würde ich im American Football mal reinschauen. Einfach von der gesamten Kultur, es hat mich immer interessiert, dass es noch ein bisschen anders da abläuft. Rugby ist auch von der Kultur sehr interessant. Das würde mich auch nochmal reizen. Aber eigentlich geht es mir um die Höhe des Ganzen. Also bis wohin, wie groß können die Egos sein, sodass man doch noch ein Team formt? Weil die spannende Frage ist doch, wenn du dir jetzt mal Real, Madrid, Bayern München anguckst, Barcelona im Finale, im Halb- und Finale, wo ist da der Unterschied? Also wir verdienen alle Millionen, sind alle top ausgebildet, haben alle gute Organisationen. Was macht den Unterschied, dass das eine Team sich zum anderen durchsetzt? Und ich sage, naja, dass das bessere Team gewinnt. Und es ist nicht nur, die können alle gut schießen. Aber
die Frage ist, schießt Geld Tore? Oder
auch.
Auch, absolut auch. Aber genau, es muss ein gutes Team sein und vielleicht braucht es da auch nochmal so einen Hinhack bei Real.
Sowieso.
Oder beim FCB irgendwann.
Sowieso. Nein, also für mich wäre einfach spannend zu sagen, wo kommt, du musst ja überlegen, du hast gesagt, Leute, die in einen Podcast kommen, haben eine Leidenschaft. Mhm. Und ich habe eine Berufung tatsächlich gefunden, an der ich nicht, da komme ich nicht drum rum. Also ich habe die ersten 5 Jahre 3 Jobs gemacht, damit ich meinen Job machen kann und Erfahrung sammeln. Also da war ich 24/7. Manchmal frage ich mich, was hast du denn eigentlich gemacht? Crazy. Und es geht um einen Spirit, den ich sehe und den ich ja auch quasi auch mit den Kids quasi etablieren möchte, der, egal wo er ist, den möchte ich eigentlich etablieren. Und der Leistungssport ist nicht nur das Interessanteste, weil es so dynamisch ist und weil es quasi eine Öffentlichkeit hat, sondern du sagst ja auch, wir orientieren uns am Sport, um besser zu werden. Also wenn im Sport etwas sich etabliert, wo man sagt, die Gemeinschaft steht wieder im Vordergrund und da gibt es etwas quasi, was wir als Geist anerkennen und wir kommen wieder zurück zu dem Teamsport, ja, und nicht dem kollektiven individuellen Sport, sondern wirklich das Team wieder ein erstrebenswerter, ein glaubhafter Akt wird, sag ich mal, dann denke ich, auf dem höchsten Niveau, wenn Bayern München das macht, fangen sehr, sehr viele Unternehmen das an, sehr viele Kids werden sich orientieren und sagen, Mensch, das war das beste Team. Die glorifizieren nicht wieder eine Person, also den Müller oder den Cristiano Ronaldo, sondern die fangen wieder an zu sagen, weißt du noch das Team damals? Ja. Das und das. Du hast damals auch gesprochen von dem Dream Team.
Oder jetzt das deutsche Basketball-Nationalteam.
Richtig.
Weltmeister geworden. Mhm. Du hast bestimmt auch gesehen, die haben dann einfach im Halbfinale, war es glaube ich, gegen die Amerikaner gewonnen.
Geil.
Hätte ich nicht gedacht, aber das hing mit 1000 Dingen zusammen. Mit dem Trainer, mit Dennis Schröder, der sich irgendwie auch mehr in das Team, glaube ich, so eingebracht hat. Zumindest sah es von außen so aus. Mhm. Und am Ende haben sie einfach das Ding gewonnen, ne?
Richtig. Und da merkst du auch, dass da keiner, also ich sag mal im Großen, ohne Dennis zu nahe zu treten zu wollen, nach Dennis wird es schon in der gesamten Sportwelt, sag ich mal, sehr karg, dass jemand da irgendeinen Namen kennt. Aber da steht das Team im Vordergrund.
Ja.
Und ich glaube, das ist die Sache auch mit dem Dream Team, was du genannt hast. Da gibt's ja von Biss, da war Michael Jordan auch dabei, ne? Also, aber da gab's
große Egos.
Ja, und große Namen auch. Aber da gab's das Dream Team steht für sich.
Ja.
Bis heute.
Ja.
Und diese Idee wieder, ich meine, es geht ja auch gesellschaftlich darum, dass wir wieder zu einem, schöne Grüße an Sammy Deluxe, der hat einen Track gemacht, Zurück zu Wir. Mhm. Fand ich als Inspiration sehr gut. Wo es ja wieder darum geht, dass wir sagen, dieses ganze Individuelle und diese Ausprägung, die wir haben, wir müssen eigentlich mal wieder in diese Gemeinschaft zurückkommen.
Ja.
Und ich glaube, da das keiner so richtig profitiert oder gut, nicht profitiert, wie sagt man, es gibt ja wenig Vorbilder, die irgendwie Gemeinschaft propagieren.
Ja, du hast die ganzen Influencer, du hast diese ganzen Einzel-
Ja,
Stories.
Ich habe Buten gehört und da ging es um das Team.
Ja.
Ne? Selbst da haben die gesagt, ne, dass du dein Team im Rücken hast und da ging es um Gemeinschaft. Der Hip-Hop hat das immer,
ja.
Also da auch die Kultur, da kamen die auch her, dass die gemeinschaftlich auch im Crossover was gemacht haben. Also verschiedenste Tanzstile, Rap und was es da alles gab, zusammengebracht haben. Und dass da einen Wert gab, den man vorangebracht hat, weil man stolz drauf war, weil man gesagt hat, das hat einen Wert, der nicht mit Geld zu kaufen ist oder auch nicht unbedingt sich in Geld wiederfinden muss, das mache ich, weil ich das so fühle.
Ja.
Und ich glaube, dieser Wert, dass man das wieder in den Mittelpunkt stellt, also siehe auch mal Deutschland, sage ich mal, wenn du es politisch siehst, dann sage ich, das sind die Personen in der höchsten Funktion, die unser ganzes Land regieren. Und da müsste es doch eigentlich eine Haltung geben, dass wir uns einander verstehen und zuwenden und Kompromisse finden. Also die Demokratie besteht ja nicht darin, dass jeder sagt, das ist meins und ich streite das und ich möchte Hauptsache meins.
Ihr seid doof.
Sondern ja, irgendwann wird ja einer verlieren. Und wenn einer verliert, dann haben wir ein Verlierersystem. Und
genau.
Wir brauchen eine Win-Win-Situation. Und wir müssen sagen, dass jedes Interesse ja irgendwie gehört werden möchte. Das ist ja dann auch wieder, ja, wie im Team. Aber dieser Gemeinschaftsgedanke wird da nicht vorgelebt. Nee. Und das wendet sich da durch. Und da wäre eine Chance auch für dieses Land. Überleg mal, was wir für ein Land haben. Die Historie, das wird immer so von den Deutschen so kritisch gesehen. Ne? Ja, ja. Ja, war auch damals Deutschrap. Deutschrap kann auch nichts so. Ja, guck dir an, wo die Leute hingekommen sind. Da wieder hinzukommen, zu sagen, dass man ein Wert in der Mitte steht, der uns vereint, dass wir uns nicht trennen. Und ich finde, Deutschland hat ja auch eine Wiedervereinigung schon gehabt. Also.
Aber da sieht man auch, wie schwer wir uns damit immer wieder tun. Ne? Ja, aber wir brauchen das.
Ja, verschiedene Perspektiven daraus. Also ich war letztens im Besuch zu Ostdeutschland und ich muss sagen, Mensch, da hatte ich viel zu viele Vorurteile. Da habe ich meinen Mitbürgern ja Unrecht angetan im Geiste.
Viele kennen ja immer noch bisher nur Berlin oder noch ein bisschen die Ostseeküste. Aber ja, es braucht Begegnung, da sind wir wieder bei dem Thema. Richtig. Es braucht Zuhören, Austausch und dann stellt man die Gemeinsamkeiten fest.
Ja, aber genau, aber was stellen wir in die Mitte? Und wer ist das? Also Wir suchen ja wieder nach Figuren. Damals auch im Hip-Hop hast du ja gesehen, es gibt so Koryphäen. Da hast du, wir haben davor im Vorfeld geredet, Guru zum Beispiel, ja, mit Gangster, das war auch wieder eine Gruppe. Wu-Tang, Team. Also da gab es Zusammenschlüsse und die standen für etwas, wo sich Leute angeschlossen haben. Mhm. Und für uns ist ja auch wieder die Frage, was stellen wir hin, dass das nicht alles, es muss immer Geld getrieben sein, sage ich, naja, wer sagt das? Und es ist einfach inhaltsleer und nicht mehr nachhaltig geworden. Es geht ja eine gesellschaftliche, die Gesellschaft sollte über der Wirtschaft stehen. Weiß ich nicht, ob das noch so verstanden wird. Und die Gesellschaft prägst du ja jeden Tag. Also jeder, der zuhört und heute rausgeht, nachdem er das hier gehört hat, der hat ja selber die Entscheidung zu sagen, wie gehe ich auf mein Gegenüber ein? Ich präge das. Ja, ich bin viel zu klein. Wenn alle das sagen, gibt es keine Veränderung. Aber wenn wir jeder unseren Anteil machen, ja, wofür das Ganze? Ja, welche Gesellschaft möchtest du drin leben? Das gleiche Prinzip ist in Teams. Soll ich anfangen bei 30 Leuten? Ich bin doch nur einer von wenigen. Das ist genau der gleiche Mechanismus, nur in größer. Sodass du sagst, es gilt darum, den Leuten auch klar zu machen, dass sie ein sehr großes Licht in sich haben. Hm. Und es geht ja auch, du als Vater wirst ja sehen, du wirst ja einer der prägendsten Stimmen bei deinen Töchtern im Kopf sein. Ja, also so wie du mit dir umgehst, werden sie mit sich selbst umgehen. Das habe ich mit 42 gelernt von meinem Dad oder von meiner Mutter. Ich wollte das nie sein wie meine Eltern. Bin es aber viel mehr geworden, als ich das wollte. Und die haben ja nie gesagt, werd so wie ich, sondern die haben etwas vorgelebt und dann habe ich das mitgenommen. Also das, was wir vorleben, hat eine extreme Auswirkung. Und dann sind wir gar nicht beim Klugschnacken, sondern beim Sein. Und je mehr du das bist, desto mehr Leute werden sich daran orientieren. Mhm. Das ist das große Potenzial und daran glaubt wieder keiner, dass er den Unterschied machen kann. Profisportler glauben daran. Leute in hohen Positionen glauben auch daran. Und die Frage ist jetzt, für wen mache ich das Ganze? Und da ist es so, dass ich sage, diese Gemeinschaft, da sind wir wieder beim Sport, bei der Sportbegeisterung. Vielleicht hat mich auch die Gemeinschaft quasi begeistert in dem Sport. Ja, dieses Miteinander und da war was anderes als im in der Kunststunde. Aber auch in der Politik und auch in der Gesellschaft, wo ich sage, dieses Zueinander, es ist so viel schöner und nicht nur schöner, sondern es funktioniert auch tatsächlich organisch produktiv besser. Also der Gedanke ist viel größer als auf Teams. Aber ich hoffe dadurch, um darauf zurückzukommen, dass wenn man quasi mal das noch höher hängen kann, das Schild, dass einfach eine größere Strahlkraft bekommt und ich, sag ich mal ganz egoistisch, wie ich eine bessere Gesellschaft kreiere, das ist mein Job, das zu tun, ist meine Verantwortung da. Und dann genieße ich da auch das, dass ich sage, in 10, 20 Jahren, ich gucke zurück und sage, guck mal, damals hat es begonnen. Und damit hat man hat etwas, das ist ja diese Austauschbarkeit, die wir haben, auch in den Teams, im Profisport gibt es eine Austauschbarkeit. Wie lange hat so ein Basketballprofi einen Vertrag? Ein Jahr. Wie lange sind wir zusammen? Austauschbarkeit der Inhalte bei TikTok. Austauschbarkeit bei den Unternehmen. Du sagst, naja, für euren Zweck ja, aber in dem Moment, wenn ich für euch nicht mehr wichtig bin, werde ich hier ausgetauscht. Und diese Austauschbarkeit findet keine Verbindung und dementsprechend auch kann da nichts wachsen.
Ja.
Also ja, wenn du mal einen ETF nimmst, dann kannst du ja nicht den immer wieder verkaufen und da musst du dranbleiben, damit das Ganze exponentiell wächst. Und ich glaube, das war ja die Grundidee von Vereinen. Die Strahlkraft von Vereinen, auch in Deutschland, die Vereinskultur, ist ja die Gemeinschaft. Und dann wollte man damit Geld verdienen und hat angefangen, Mechanismen einzubauen, die notwendig sind, aber die einfach überhand genommen haben. Und man ist weg davon, dass was wirklich einen Wert schafft, was wirklich eine Produktivität schafft, hat man an zweite Stelle gestellt. Und ich glaube, da würde ich sagen, können wir nochmal genauer hingucken, weil was ist es denn für dich und mich, wenn wir uns jetzt treffen? Ja, was hast du vor 10 Jahren gearbeitet und verdient? Da musst du lange drüber nachdenken. Wenn ich dir sage, was war die letzte gute Begegnung von dir, da bist du schneller dabei. Ja, wer war dein großer Mentor? Welche Arbeitssituation hast du dich zurückgedacht? Wer hat dich beeinflusst? Da wirst du anfangen zu schwärmen und zu sagen, es war der, der, der.
Ja.
Und ich sage, jeder von uns ist einer, der den anderen beeinflusst. Das ist das Grundprinzip vom Teamcoaching. Also es gibt einen fundamentalen Satz, quasi ein Axiom, den ich immer wieder nenne. Unterschätze niemals deinen Einfluss auf dein Teammitglied. Ja, generell gesprochen, unterschätze niemals deinen Einfluss auf dein Gegenüber. Und das rafft keiner. Weil alle Leute sagen, naja, so groß ist mein Einfluss nicht. Der ist wesentlich größer. Weil in dem Moment, dass du sagst, ah, ich bin abhängig von dem und die Situation ist so scheiße. Ja, von wem? Wer hat das denn beeinflusst? Also gibt es auf jeden Fall eine Person, die deine Misere beeinflusst hat. Und ich glaube, genauso kannst du es umdrehen. Das ist halt wesentlich schwieriger. Und diese Einflussgröße zu verstehen auf den Organismus, das ist es. Und da Leute zu befähigen und sie... Und
zu begeistern.
Ja, das ist es letztlich, worum es geht und was den Unterschied macht.
Ein wunderbares Schlusswort. Und das macht richtig Appetit, finde ich, auch nochmal auf Gemeinschaft und Community. Und deckt sich auch voll mit dem, was ich so denke. Und das ist auch... Ne, so wie wir eingestiegen sind, Hip-Hop-Kultur, each one teach one. Ne? Mhm. Jeder hat irgendwas. Man kann von jedem was lernen. Ne? Das ist auch das Tolle an diesem Podcast-Format wieder. Ich kann von jedem Menschen, ich muss es nur irgendwie rauskitzeln. Und dann kann jeder auch irgendwie was in Bewegung setzen. Ne? Und dir vielen Dank, dass du heute uns da so viel mitgegeben hast aus deiner Arbeit, die sehr wertvoll ist, bestimmt auch noch in vielen anderen Bereichen gesellschaftlich gebraucht wird. Also ich bin mal gespannt, wo dein Weg noch so hinführt. Du kannst uns ja mal irgendwann noch ein Update dazu geben.
Ja, definitiv. Hat mir auch Spaß gebracht. Ich nehme auch die Fragen mit, also die Grenzen, ja, für mich und auch die Begeisterung, das bewegt mich schon, da muss ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Nee, hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, mach's gut, bis bald, ciao. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alle Links zu Hinnerk findet ihr in den Shownotes in eurer Podcast-App. Vielen Dank fürs Zuhören, ich habe extrem viel mitgenommen. Ich glaube, das Thema Teamwork beschäftigt viele von uns und da hat man ja nie ausgelernt. Insofern, wenn ihr noch Fragen habt, geht einfach auf Hinnerk direkt zu. Er ist natürlich auch bei LinkedIn unterwegs. Webseite tue ich euch außerdem nochmal mit in die Shownotes. Außerdem würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir euer Feedback gebt. Also, wie ich schon sagte, kommt gerne auf mich zu und schreibt mir. Bewertet den Podcast bitte mit 5 Sternen in eurer Podcast-App und schreibt eine Rezension. Außerdem würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiter teilt in euren Netzwerken. Gerade die Folgen, die euch gut gefallen haben, schickt die auch den anderen Leuten, damit die davon mitbekommen. Ihr habt auch die Möglichkeit, mit mir zusammenzuarbeiten. Ihr könnt hier als Werbepartner an Bord kommen im New Work Chat. Es geht also um eine menschenfreundlichere Arbeitswelt. Es geht um die Frage, wie wir in Zukunft besser zusammenarbeiten. Wenn euch das auch beschäftigt, dann kommt gerne auf mich zu und lasst uns sprechen. Ich habe einen Pitch Deck gebaut, der den Podcast vorstellt. Wir schauen gemeinsam unter die Haube. Wie viele hören den Podcast? Wer hört hier eigentlich zu? Und was ist geplant? All das schicke ich euch gern. Außerdem könnt ihr mich als Keynote-Speaker und Moderator buchen. Ich bin unterwegs, komme gerne auch auf eure Veranstaltung und teile meine Erfahrung, teile mein Wissen. Ich habe natürlich hier in fast 300 Podcast-Episoden extrem viel aufgenommen, extrem viele wertvolle Stories auch dabei und bring die gerne auch in einem Vortrag mit auf die Bühne zu euch und von daher freue ich mich von euch zu hören, schreibt mir gerne und lasst uns gerne was zusammen rocken. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und bleibt connected.